Wohnst du noch oder lebst du schon? Mit diesem Slogan versucht die skandinavische Möbelkette IKEA, Käufer in ihre Filialen zu locken. Vorbei die Zeiten des funktionalen Vegetierens. Mit IKEA-Einrichtungsgegenständen soll ein höherer Bewusstseinszustand erreicht werden. Nicht mehr nur wohnen, nein, sogar leben. Dem einen oder anderen Berliner mag bei dieser Frage die Galle hochkommen, denn sie trifft ins Schmerzzentrum vieler Hauptstädter, für die schon Wohnen mit bezahlbaren Mieten zum immer größeren Problem wird. Mieterhöhungen, Luxussanierungen, Gentrifizierung – alltäglich gewordene Schlagworte, Zustände, die Normalität geworden sind. In aller Munde, sogar auf der Titelseite der Oktoberausgabe des Berliner Obdachlosenmagazins Straßenfeger – und doch kein zentrales Thema in den politischen Debatten des Berliner Senats. Arm, aber sexy sei unsere Stadt. Ein Touristenmagnet. Berlin boomt. Und wo bleiben die Berliner? Ganz ehrlich, sie sind eigentlich nicht von Interesse. Denn der Berliner scheint in der Hauptstadt selbst eine aussterbende Spezies geworden zu sein. Steigende Mieten, Immobilienspekulanten und wohlhabende Zugezogene. Man spricht ja inzwischen gar nicht so scherzhaft vom Schwabenland. Also insgesamt Leute, die der Berliner verächtlich Yuppies nennt, verdrängen ihn allmählich an den Stadtrand. Eine Vielzahl politischer Entscheidungen zu Ungunsten der Mieter haben diese Entwicklung ermöglicht. Im ersten Teil unserer heutigen Sendung wollen wir Ihnen einen komprimierten Abriss der Wohnungspolitik seit 1990 geben. Denn woran liegt es genau, dass bezahlbare Wohnungen in der Innenstadt Geschichte sind und bei Wohnungsbesichtigungen mit unter 50 Anwärter und mehr erscheinen? Im zweiten Teil der Sendung fassen wir in 5 Punkten die Ursachen der sozialen Umstrukturierung der Stadt, der sogenannten Gentrifizierung zusammen und machen die Angelegenheit damit etwas übersichtlicher. Mieterinitiativen und Demonstrationen zeigen, der Unmut wächst. Die Berliner Wohnungspolitik liegt den Hauptstädtern am Herzen. Dürfen wir nun wirklich Hoffnungen auf die neue rot-schwarze Berliner Regierung setzen, die in wenigen Tagen das Zepter in die Hand nehmen wird? Skepsis ist gewiss nicht unangebracht. Wir wollen daher zum Ende dieser Sendung 5 Empfehlungen aussprechen, mit denen Mieter und bürgerfreundliches Regieren für die Wovereit-Henkel-Mannschaft ein Kinderspiel werden könnte, wenn sie denn zuhören würde. Es lohnt sich also, bei uns zu bleiben. Michael Röder hat recherchiert und präsentiert Ihnen in der kommenden Stunde eine Menge Tatsachen.
10 Jahre Baupolitik des SPD-Linkssenats und die Folgen. Ein Umzug, ein Wohnungswechsel, nichts dabei und doch in 20 Jahren wächst das Leben wie mit Wurzeln in die Böden, Wände und die nächste Umgebung, den Umraum der bewohnten Räume. Und Wohnort kann Heimat werden. Das sagte Fridolin Stier, vielleicht ist irgendwo Tag. Kapitel 1, die Politik des Senats im Baubereich in den letzten 10 Jahren.
Nach 1990 stand es schlecht um die Finanzen von Berlin. Bis dahin war West-Berlin aus Bonn bezuschusst worden, Ost-Berlin aus dem DDR-Staatshaushalt. Diese Zahlungen waren entfallen, die Schulden drückend, es mussten Auswege gefunden werden, um die Banken zu befriedigen. Nach Willen des SPD-Linkssenats, seit 2001 im Amt, sollte auch der Bereich Stadtentwicklung zur Lösung des Schuldenproblems beitragen, und zwar folgendermaßen. Besonderes Gewicht wurde auf die Stadtplanung gelegt, also auf die Förderung von Baumaßnahmen mit großer Außenwirkung wie Potsdamer Platz, Stadtschloss oder Mediaspree, durch die man sich im internationalen Konkurrenzkampf um Touristen und die Ansiedlung von Verwaltungszentralen großer Konzerne oder politischer Institutionen einen Vorteil erwartete. Denn Erfolge auf diesen Gebieten bedeuten mehr Einnahmen von Gewerbe, Mehrwert- und Einkommenssteuer und durch Schaffung von Arbeitsplätzen geringere Sozialausgaben. Auch die Wohnungspolitik des Senats war davon bestimmt, die Einnahmen zu steigern und die Ausgaben zu reduzieren, um die Schulden des Landes bei den Banken besser bedienen zu können. Naturgemäß konnten da nicht die Interessen der Mehrzahl der Bürger an bezahlbaren Wohnungen im Mittelpunkt stehen, denn hier ging es um Wegnehmen. Folgender 3 Methoden bediente sich der SPD-Linkssenat dabei.
Zum einen war es der Verkauf von kommunalen Wohnungsbeständen. 1990 gab es in ganz Berlin fast 500.000 Wohnungen im Besitz von Wohnungsbaugesellschaften, was gut ein Viertel aller Wohnungen der Stadt bedeutete. Bis 2005 wurden über 200.000 verkauft, die Mehrzahl davon in den ersten 3 Jahren des SPD-Links-Senats. Über die Hälfte aller privatisierten Wohnungen gingen an Fonds und Verwerter, deren alleiniges Ziel die Verbesserung des Verkaufswertes zwecks raschen Weiterverkaufs ist. Man kann es auch so ausdrücken: Verwertung statt Verwaltung. Zu den mietpolitischen Folgen gehören Umwandlungsdruck, Mietsteigerungen und der Verlust von preiswerten Wohnungen. Das genaue Gegenteil davon sind langfristige Substanzverbesserung und Stabilisierung der Bewohnerstruktur, was beides dämpfend auf die Mietentwicklung einwirkt. Dies ist das Ziel der Wohnungsbaugenossenschaften, die über mehr als 10% des Wohnbestandes der Stadt verfügen. Sie sind nicht profitorientiert, alle Gewinne müssen in der Genossenschaft bleiben für Modernisierungen, Rücklagen und Neubau. Dennoch gingen an sie nur 5% der verkauften kommunalen Wohnbestände. Das zweite Mittel, um an Geld für die Banken zu kommen, waren und sind die verbliebenen 6 städtischen Wohnungsbaugesellschaften, die bis Ende der 80er Jahre der Gemeinnützigkeit verpflichtet waren. Insofern waren sie mit den Wohnungsbaugenossenschaften vergleichbar. Gemeinnützigkeit bedeutete, dass ihr Geschäftszweck nicht war, Gewinne zu erwirtschaften, sondern die Bevölkerung mit preiswertem Wohnraum zu versorgen. Und Gewinne waren das Mittel dazu, indem sie für die Schaffung und den Erhalt preiswerten Wohnraums wieder investiert wurden. Besonders Finanzsenator Sarrazin forcierte die jetzt mögliche betriebswirtschaftliche Orientierung der Wohnungsbaugesellschaften, indem er sie dazu anhielt, die Miete bis zur rechtlich möglichen Obergrenze zu erhöhen, das Personal abzubauen und die Gewinne an das Land Berlin abzuführen.
Bei der dritten Sparmaßnahme im Bereich Wohnen handelt es sich um den sozialen Wohnungsbau. 2003 beschloss der SPD-Links-Senat, ihn auslaufen zu lassen und außerdem aus der sogenannten Anschlussförderung auszusteigen. Das Ziel des sozialen Wohnungsbaus war, die Schaffung preiswerten Wohnraums zu fördern, indem an Bauherren zinsgünstige staatliche Kredite vergeben wurden, mit der Maßgabe, dass die Miete die tatsächlichen Kosten nicht übersteigen dürfte. Es handelte sich hier um die sogenannte Mietpreisbindung. Natürlich ging man davon aus, dass diese Kosten nicht zu einer Miete führten, die über der ortsüblichen Vergleichsmiete lag. Was gut gemeint war, wurde allerdings sehr teuer, denn die Förderbedingungen gaben dem Bauherrn wenig Anlass, kostensparend zu bauen. Gefördert wurden alle unrentierlichen Kosten, also alle Ausgaben, auch wenn sie später nicht von der politisch festgelegten Sozialmiete gedeckt werden konnten. Besonders trugen zum Auseinanderklaffen von Kosten und Sozialmiete die Kosten für Zins und Tilgung von zusätzlich bei Banken aufgenommenen Krediten bei. Um dennoch den sozialen Anspruch einer bezahlbaren Miete zu sichern, wurde die Differenz zwischen Kostenmiete und Sozialmiete aus öffentlichen Fördertöpfen bezahlt. Diese staatliche Subventionierung der Mieten oder genauer der kreditgebenden Banken betrug in der Regel 30 Jahre. 2003 beschloss der Senat also, diese staatliche Subventionierung der Kostenmieten, die aufgrund der beschriebenen Umstände meist höher als die Mieten vergleichbarer nicht geförderten Wohnungen liegen, auslaufen zu lassen und so Haushaltsmittel einzusparen. Seitdem können die Vermieter von Sozialwohnungen die Mieten jederzeit und in einem Schritt bis zur vollen Kostenmiete anheben. So wurde im Kreuzberger Fanny-Hensel-Kiez im Frühjahr 2010 die Grundmiete von 5,30 Euro pro Quadratmeter auf bis zu 13 Euro pro Quadratmeter erhöht. Infolge dieser exorbitanten Mietsteigerung, die im frei finanzierten Wohnungsbau vollkommen undenkbar wäre, sah sich bislang etwa die Hälfte der Mieter dazu gezwungen, ihre Wohnungen zu kündigen und wegzuziehen.
Als der soziale Wohnungsbau zu Ende ging, gab es noch genug preiswerten Wohnraum, sodass die Lage auf dem Wohnungsmarkt relativ entspannt war. Aber im Laufe der vergangenen 10 Jahre hat sich die Lage verschärft. Die Bevölkerung wuchs um mehr als 50.000 Einwohner. Weil jedoch immer weniger Menschen zusammen in einer Wohnung leben, nahm die Zahl der Haushalte sogar um 130.000 zu. Trotzdem wurde immer weniger gebaut, denn aufgrund der zunächst noch relativ niedrigen Mieten waren die Gewinnaussichten zu gering. Zuletzt waren es nur noch rund 3.500 Wohnungen im Jahr, davon 2/3 Eigentumswohnungen. Folglich kam es, wie es kommen musste. Baue ich nicht mehr, fördere ich nicht mehr, trifft mich 10 Jahre später die Keule der Wohnungsnot umso härter. Joachim Oellerich von der Berliner Mietergemeinschaft fasste auf der wohnungspolitischen Konferenz seiner Mieterorganisation mit dem Titel »Vorsicht Wohnungsnot« im April den Sachverhalt folgendermaßen zusammen. Es wird immer schwerer, eine neue Bleibe zu finden. Vor 10 Jahren kamen noch 104 Wohnungen auf 100 Haushalte. Jetzt sank dieser städtische Mittelwert auf 96. Mit der allmählich wachsenden Verknappung von Wohnraum begannen auch die Mieten zu steigen. Jetzt wurde es auch für Investoren interessant, Häuser aufzukaufen und sie dann bei günstiger Entwicklung der Preise im Ganzen oder aufgeteilt in Eigentumswohnungen weiterzuverkaufen. Die fehlerhaften 10 Jahre Baupolitik des SPD-Linkssenats haben jetzt zu einer Situation geführt, die der Deutsche Mieterbund so beschreibt. Die guten Wohnungen in guten Lagen können sich nur noch reiche Leute leisten. Und, müssen wir hinzufügen, selbst diese Wohnungen sind knapp. Im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf herrscht bereits Wohnungsnot, was sich darin zeigt, dass es nur noch 1,5% Kurzleerstand gibt.
Kapitel 2 – Gentrifizierung.
Die guten Wohnungen in guten Lagen können sich also nur noch Besserverdienende leisten. Hieran anknüpfend wollen wir in 5 Punkten darstellen, was bewirkt, dass zunehmend eine soziale Umstrukturierung in den Städten stattfindet, auch Gentrifizierung genannt. Gentrifizierung bedeutet die durch immobilienwirtschaftliche oder politische Programme bewirkte Verdrängung ärmerer Haushalte aus den zentralen Stadtvierteln an den Stadtrand. Diese Verdrängung mit der zunehmenden Spaltung unserer Gesellschaft nach dem Kriterium Geldbesitz ist dabei kein zufälliger und ungewollter Nebeneffekt, sondern sie ist ein zentraler Bestandteil der Gentrifizierung, die zur Folge hat, dass Platz geschaffen wird für zahlungskräftigere Mieter. Und was die eben erwähnte Rolle der Politik dabei betrifft? Der SPD-geführte Senat kann sich nach 10 Jahren Regierung, in denen er in der beschriebenen Weise eine Wohnungsbaupolitik gegen die Interessen der 85% Mieter in Berlin betrieben hat, wohl kaum darauf hinausreden, die von ihm betriebene Förderung der Gentrifizierung sei keine Absicht. Zumal auch wenn man auf das Lieblingsspielzeug sozialdemokratischer Bauperspektive schaut. Das Townhouse. Genau passend zum Zauberwort des Wohnungsbausektors, nämlich Eigentumsbildung statt bezahlbarer Wohnraum für die übergroße Mehrzahl der Bevölkerung. In der Dolziger Straße in Friedrichshain werden solche Townhouses dieser Tage für fast 3.500 Euro pro Quadratmeter angeboten. Nun also zu den 5 Punkten.
Erstens, maximale Ausnutzung der gesetzlich zulässigen Spielräume bei der Erhöhung von Bestandsmieten. Bei bestehenden Mietverhältnissen darf laut Gesetz der Vermieter alle 3 Jahre die Miete um sage und schreibe 20% erhöhen, vorausgesetzt, dass er dabei die Obergrenze des Mietspiegels nicht überschreitet. Daran beteiligen sich im Moment gerade auch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften, wie der Geschäftsführer des Berliner Mietervereins Rainer Wild im Mietermagazin vom Oktober feststellt. In Klammern sei hier angemerkt, dass laut Tagesspiegel vom 16. August der SPD-Linkssenat in diesem Jahr die Vorstandsgehälter dieser landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften massiv erhöht hat, sodass sie weit über den Bezügen ihrer Kollegen in anderen Großstädten liegen. Man muss wohl davon ausgehen, dass das dazu benötigte Geld von den Mietern stammt. So wenig sozial das geltende Mietrecht mit der Kappungsgrenze von 20% Mieterhöhung in 3 Jahren auch ist, so stellt es doch immerhin eine Begrenzung dar. Selbst wenn deren Höhe etliche Mieter mit geringerem Einkommen zum Verlassen ihrer Wohnungen zwingt, langt das gewissen Interessenten keinesfalls, weil die Anzahl frei werdender Wohnungen zu gering ist, um im großen Stil Neuvermietung vorzunehmen, auf die wir gleich zu sprechen kommen werden. Auch aufgrund des bestehenden Kündigungsschutzes ist es nicht so einfach, die Bestandsmieter auf die Schnelle loszuwerden. Doch es gibt noch eine Möglichkeit, ihre Mieten beträchtlich zu steigern, und zwar unabhängig und zusätzlich zu den erwähnten Grundmietenerhöhungen, nämlich durch Modernisierungsmaßnahmen.
Zweitens, Modernisierung. 11% der Modernisierungskosten dürfen jährlich, und das auf ewig, auf die Miete umgelegt werden. Was soll man aber modernisieren, wenn das Haus bereits saniert worden ist, wenn jedenfalls der Zustand nicht gerade baufällig ist? Luxusmodernisierungen mit Marmorbädern und Ähnlichem? Das wird schon gerne mal von den sogenannten Heuschrecken praktiziert, denn rechtlich gesehen ist Modernisierung nicht begrenzt. Es kommt nur darauf an, dass sie wertsteigernd ist. Und je teurer sie ist, desto höher ist nun einmal die Umlage auf die Mieten. Jedoch, Luxusmodernisierung in großem Umfang umzusetzen, ist etwas schwieriger, denn es könnte Unruhe im Viertel verursachen. Aber es gibt eine viel elegantere Möglichkeit: Umweltschutz. An dieser Stelle soll es nur um die mögliche Rolle von ökologischen Argumenten für einen Stadtumbau gehen, der die Mieten weiter in die Höhe treibt und durch Verdrängung die sozialen Ungleichheiten verschärft. Eine ausführlichere Beschäftigung mit dem Thema des ökologischen Stadtumbaus am Beispiel von Öko-Kiez 2020 bleibt einer späteren Sendung vorbehalten. Energetische Sanierung ist nämlich ein zweischneidiges Schwert. Einerseits wird grundsätzlich kaum jemand etwas gegen Klimaschutz haben. Dann kommt das große Aber: Es kostet viel Geld und wird nach jetziger Rechtslage zu deutlichen Mieterhöhungen führen. Zum Beispiel 2 bis 3 Euro pro Quadratmeter, was in etwa eine Mieterhöhung um ein Drittel der bisherigen Miete bedeutet. Diese Umlage ist auch zulässig, wenn die Einsparungen bei den Heizkosten die Mieterhöhung bei weitem nicht ausgleichen. Entweder zahlen nun die bisherigen Mieter diesen Aufschlag Monat für Monat und natürlich ebenso die zukünftigen gesetzlichen Mieterhöhungen drauf, oder sie ziehen eben aus, und das vermutlich in beträchtlicher Zahl. Damit ist dann der Weg frei für Neuvermietungen an Besserverdienende, die es nach der Modernisierung in solch ein Viertel zieht. Etwas Besseres kann dem Vermieter, sei er nun eine Privatperson oder eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, überhaupt nicht passieren.
Drittens, Neuvermietung, auch Angebotsmieten genannt. Wie gesagt, bei Neuvermietung ist der Weg frei, nämlich die Mieten massiv in die Höhe treiben zu können. Denn hier gibt es für den Vermieter überhaupt keine Grenzen mehr, wenn man einmal vom Wucherparagraphen im Wirtschaftsstrafgesetz absieht, der aber so gut wie nie angewendet wird. Der Mietspiegel jedenfalls bildet bei der Höhe der geforderten Miete gerade keine Obergrenze. Andererseits jedoch treiben die hohen Neumieten in den folgenden Jahren, wenn sie mit in den Mietspiegel eingehen, die Obergrenzen dort in die Höhe und begünstigen somit höhere Mietsteigerungen auch bei den Bestandsmieten. In Zahlen sieht das so aus. Das global agierende Makler- und Immobilienberaterunternehmen Jones Lang LaSalle sieht in seinem aktuellen Halbjahresbericht zum Berliner Wohnungsmarkt vom September eine dramatische Steigerung bei den Angebotsmieten. Die höchsten Mieten wurden für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf festgestellt mit einem Mittelwert von 8,55 Euro netto kalt, gefolgt von Mitte mit 8,25 Euro. Die größten Steigerungen gab es in Mitte plus 10,7%, Friedrichshain-Kreuzberg plus 9,5% und Neukölln plus 9%. Bei den genannten Bezirken handelt es sich um zentral gelegene Bezirke. Wie sehr sich die Lage dort schon zugespitzt hat, zeigt auch der Vergleich mit folgenden Zahlen aus der Berliner Zeitung vom September 2011. Im Schnitt liegen im ersten Halbjahr die angebotenen Wohnungsmieten in der Stadt bei 6,55 Euro je Quadratmeter. Damit liegen sie rund 6% über den Angebotsmieten zum vergleichbaren Zeitraum des vergangenen Jahres. Zwar fielen die größten Steigerungsraten in den Innenstadtbezirken an, doch nahezu alle anderen Bezirke sind ebenso betroffen. Eine Kehrtwende in der Wohnungspolitik ist dringend notwendig.
Viertens, Ferienwohnungen. Keiner weiß genau, wie viele Ferienwohnungen es in Berlin tatsächlich gibt. Nach einer Studie der Berliner Mietergemeinschaft, veröffentlicht im Oktober, sind es zurzeit wohl rund 12.000 mit 50.000 Betten. Aber jeder Tourist weiß, wie er eine mieten kann. Das ist gut für die Berlin-Besucher und schlecht für die Bewohner, da diese Wohnungen dem Wohnungsmarkt entzogen sind. Darüber hinaus verändern sie dort, wo sie an touristischen Brennpunkten gehäuft auftreten, die Lebensbedingungen für die Bewohner. Wir zitieren aus einer Zuschrift an die Mietergemeinschaft.
Es gibt eine vermehrte Fluktuation und dadurch nicht mehr das Gefühl eines Wohngebäudes. Es ist eben kein Wohnen, sondern es sind wechselnde Leute im Kurzurlaub und das wirkt sich auch auf die noch verbliebenen Wohnungen bzw. Nachbarn aus.
Das Problem der Ferienwohnungen war lange Zeit kein Thema für den Senat, es sei denn, dass in ein und demselben Haus mehr als 12 Betten in Ferienwohnungen angeboten werden, weil das dann als hotelähnliche Beherbergungsstätte gilt. Noch 2009 antwortete die Stadtentwicklungsverwaltung auf eine kleine Anfrage der CDU: Der Senat sieht kaum Möglichkeiten, die Entwicklung durch Rechtsnormen zu kanalisieren. Einem Zweckentfremdungsverbot erteilt Senatorin Junge Reiher, SPD, bis heute eine Absage. Sie verweist dabei auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts, das ein ähnliches Verbot kassiert hatte, weil nach Meinung des Gerichts in Berlin kein Wohnungsmangel mehr bestehe. Tatsächlich ist der Wohnungsmarkt in Berlin aber in vielen Quartieren angespannt. Dabei müsste man nur den Wohnungsmarkt in Teilräume aufteilen und für die besonders betroffenen Stadtteile eine angespannte Wohnungssituation feststellen, um ein entsprechendes Zweckentfremdungsverbot auszusprechen. Immerhin ist laut Berliner Zeitung vom 22. Oktober jetzt erfreulicherweise erstmals der Bezirk Mitte gegen einen Fall von gehäuften Ferienwohnungen vorgegangen, hat eine Untersagung ausgesprochen und für den Fall der Missachtung ein Zwangsgeld von 10.000 Euro festgesetzt.
Fünftens. Umwandlung in Eigentumswohnungen. Nicht nur durch steigende Mieten werden Bewohner vertrieben, sondern auch durch die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen. In ganz Berlin steigen die Zahlen der Umwandlungen in Wohneigentum. Charlottenburg liegt dabei bereits seit Anfang 1980 an der Spitze. Andere Bezirke ziehen jetzt nach. Auch hier rollt verschärft die Welle der Verkäufe und sogenannten Eigenbedarfskündigungen. Ein Hauseigentümer kann jederzeit das sogenannte Sondereigentum an einzelnen Wohnungen entstehen lassen, indem er zum Grundbuchamt geht und sein Haus sozusagen auf Vorrat aufteilt. Weder die Einbeziehung der Mieter noch deren Benachrichtigung ist dabei notwendig. Es handelt sich ja um eine rein grundbuchrechtliche Aktion. Kein Mieter erfährt davon, solange seine Mietwohnung nicht verkauft ist. Wenn dann, wie jetzt, hochspekulative Preise möglich sind, wird die Wohnung verkauft, ohne sie erst noch umwandeln zu müssen. Dies ist die Stunde der Profiteure und der möglichst schnellen Eigenbedarfskündigung durch solvente Käufer. Der Mieter hat zwar ein Vorkaufsrecht, aber die meisten können da nicht mithalten. Erst nach der Mieterdemonstration vom 3. September, also 2 Wochen vor der Wahl im September 2011, hat der Senat hier reagiert, indem er eine alte Verordnung, die den Schutz der Mieter vor Eigenbedarfskündigungen von 3 auf 7 Jahre verlängert, von 4 auf 6 Bezirke ausgeweitet hat. Das war bitter notwendig, aber keine wohnungspolitische Großtat, denn andere Städte wie Hamburg sind längst weiter. Dort gilt die gesetzlich höchst zulässige Schutzfrist von 10 Jahren. Doch die SPD-geführte Stadtentwicklungsverwaltung hatte wieder einmal Angst vor den Gerichten und machte lieber einen Schritt zu wenig als einen zu viel, denn es gibt noch ein weiteres Instrument, das in anderen Städten erprobt wird, nämlich den sogenannten Genehmigungsvorbehalt bei Umwandlung in bestimmten Quartieren mit Wohnungsnot.
Die Verdrängungswirkung wird natürlich in erster Linie spürbar für Menschen mit besonders geringem Einkommen, wie die Hartz-IV-Umzugsstatistik in der Oktoberausgabe des Mietermagazins des Berliner Mietervereins deutlich zeigt. Dort ist die Abwanderung aus den Innenstadtbezirken in die Außenbezirke deutlich erkennbar. Aber die Verdrängungswirkung betrifft auch sonstige Bürger mit geringem Einkommen wie Rentner, Pensionäre, Studenten und Kinderreiche. Zum Abschluss dieser Bestandsaufnahme sollen noch 2 Mietexperten zu Worte kommen. Beim einen handelt es sich um Dr. Jan-Marco Lutschak, CDU-Mitglied des Bundestages, im Nebenberuf Hausverwalter der Luma Hausverwaltung Jan-Marco Lutschak, Berlin. Er kommentierte die beschriebene Verdrängung in der ZDF-Sendung Hoch, höher, unbezahlbar. Gibt es ein Recht auf faire Mieten? Vom 24. August 2011 so. Bei steigenden Mieten muss man eben an den Stadtrand ziehen. Und die Expertin Ira von Köln, Master of Laws and Taxation, auf Deutsch Meisterin des Steuerrechts, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen, in deren 3 Millionen Wohnungen 7 Millionen Menschen leben, sagte in derselben Sendung: Bezahlbare Mieten ergeben sich durch Angebot und Nachfrage. Da mag sich ein regierender Bürgermeister, in dessen Regierungszeit 150.000 landeseigene Wohnungen, also letztlich Eigentum der Bürger, vorwiegend an internationale Finanzinvestoren verkauft wurden und dem es nach dem Motto »arm aber sexy« offenbar in erster Linie darauf ankommt, dass seine Stadt in der weltweiten Konkurrenz um Großevents ganz vorne liegt, da mag sich der also gefragt haben, warum ändern, was der Markt doch selbst regelt. Kapitel 3 – Mieterbewegung und Forderungen für eine mieterfreundliche Politik an den kommenden Senat.
Verständlich, dass sich bei solch einer Politik eine Vielzahl von Mieterinitiativen auf lokaler und Stadtteilebene gebildet haben. Zurzeit gibt es um die 50, darunter das Bündnis Steigende Mieten stoppen, die Initiative Charlottenburger Bürger gegen Mietervertreibung und Mietspekulation, Carla Pappel gegen Mieterhöhung in Alt-Treptow und Stadtteilinitiative Schillerkiez. Sie halten engen Kontakt untereinander. Hinzu kommen Mieterbeiräte der städtischen Wohnungsbaugesellschaften, zum Beispiel bei der GEWOBAG am Klausener Platz. Natürlich stehen die beiden größten Berliner Mieterorganisationen Mieterverein und Mietergemeinschaft mit zusammen über 175.000 Mitgliedern hinter ihnen. Unterstützung kommt auch vom DGB und vom Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg, die am 12. Juli in einer gemeinsamen Presseerklärung festgestellt hatten: Höhere Mieten setzen Berliner stark unter Druck. Diakonie und DGB fordern mehr soziales Engagement von Berliner Wohnungsbaupolitik.
Ein erstes Aufbäumen fand am 3. September mit einer Demonstration von 6.000 Teilnehmern statt, unter dem Motto »Jetzt reicht's« gegen Mieterhöhung, Verdrängung und Armut. Ganz im Gegensatz zu dem erwähnten CDU-Experten für Mietrecht sind sich Demonstranten, Mieterinitiativen, Mieterbeiräte, Mieterorganisationen und sonstige Unterstützer sicher. Es gibt ein Recht auf Bleibe in der Innenstadt. Und ebenfalls im Gegensatz zur Geschäftsführerin des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen vertrauen sie überhaupt nicht auf die Kräfte des Marktes, sondern stellen an die Politiker eine Reihe von Forderungen nach einer sozialeren, gesetzlichen Regelung des Mietrechts. Diese Forderungen lauten in der Reihenfolge der 5 Mittel zur Gentrifizierung wie folgt:
Bestandsmieten. Die Kappungsgrenze ist auf 10%, höchstens 15% in 4 Jahren zu senken, um die Inflation auszugleichen, statt der augenblicklichen 20% alle 3 Jahre. Das würde die Belastung der Mieter spürbar verringern. Modernisierung. Es muss eine Kostenbegrenzung für Modernisierungen geben. Die dann erhöhte Miete soll nur so lange bezahlt werden, bis sich der Umbau amortisiert hat und auch nur in Höhe von jährlich 9% der Modernisierungskosten statt der jetzigen 11% auf Dauer. Außerdem soll die Miete nur erhöht werden dürfen, wenn eine tatsächliche Steigerung des Wohnwerts vorliegt und wenn zwischen Mieterhöhung und Ersparnis des Mieters ein ausgewogenes Verhältnis besteht. Neuvermietung. Neumieten haben mit 40% der im Mietspiegel berücksichtigten Mieten einen erheblichen Einfluss auf den Mietspiegel. Allein schon deshalb müssen sie gesetzlich beschränkt werden durch Beschränkung auf maximal 10% über dem Mittelwert des Mietspiegels. Beim Umzug zwischen Wohnungen einer Wohnungsbaugesellschaft darf der Mieter nicht als Neumieter behandelt werden. Ferienwohnungen. Die gewerbliche Nutzung von bestehenden Mietwohnungen als Ferienwohnungen muss in den innerstädtischen Bezirken mit knappem Wohnraum unterbunden werden. Eigentumswohnungen. Bei der Umwandlung von Miete in Eigentumswohnungen ist der Grundsatz Kauf bricht nicht Miete strikt zu beachten. Das bedeutet, dass die Kündigungsschutzfrist wegen sogenannten Eigenbedarfs deutlich verlängert werden muss. Schon jetzt sind insgesamt 10 Jahre möglich.
Da Mietrecht Bundesrecht ist, wird die Umsetzung der eben vorgestellten Forderungen in Form von Bundesgesetzen noch viel Zeit in Anspruch nehmen. Umso wichtiger ist es daher, dass dort schon ein erster Schritt gemacht wird, wo es sofort möglich ist. Gemeint sind damit die städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Denn die 6 Gesellschaften mit ihren 270.000 Wohnungen haben ein großes Gewicht auf dem städtischen Wohnungsmarkt und als städtische Unternehmen eine große Verantwortung gegenüber den Bürgern. Was sind die städtischen bzw. landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften? Sie gehören dem Land Berlin oder rechtlich ausgedrückt, das Land Berlin, vertreten durch den Senat, ist ihr Gesellschafter. Die letzte Verantwortung für alles, was von den Wohnungsbaugesellschaften praktiziert wird, liegt somit beim Berliner Senat. Ob es sich nun um Anweisungen handelt, die Mieten zu erhöhen, wie mit dem sozialen Wohnungsbau zu verfahren ist, wie man mit den Mietern umgeht, wie mieterfreundlich der Service im Alltag gestaltet wird, ob und wie man Sanierungen durchführt, ob man sozialverträglich dabei verfährt, all das und noch mehr kann die Berliner Landesregierung vorgeben. Auch dann, wenn sie das Verhalten der Wohnungsbaugesellschaften stillschweigend duldet, was Stadtentwicklungssenatorin Junge Reier, SPD, gelegentlich mit "Man würde sich nicht in das operative Geschäft der Wohnungsbaugesellschaften einmischen" beschreibt. Auch dann trägt die Landesregierung die volle Verantwortung, denn sie kann jederzeit durch verbindliche Gesellschafteranweisung entscheidenden Einfluss auf ihre Wohnungsbaugesellschaften ausüben und ihnen klare Vorgaben machen.
Das heißt für unser Thema, ein Senat, der im Interesse einer Bevölkerung, die zu 85% aus Mietern besteht, handeln will, kann mithilfe der Wohnungsbaugesellschaften dämpfend auf die Mietpreisentwicklung bei Bestands- und Neumieten und bei Sanierungen einwirken, wenn er seinen eigenen Slogan von der Stadt der Mieter ernst nimmt. Dazu muss dieser Senat seine Wohnungsbauunternehmen veranlassen, dass sie die derzeitige Praxis, Mieterhöhungen im Rahmen des Mietspiegels voll auszuschöpfen, umgehend beenden. Auch der Neubau von günstigen Wohnungen würde den Wohnungsmarkt vor allem im unteren Bereich entlasten. Kurz gesagt, schon vor jeder bundesgesetzlichen Regelung kann ein Senat mithilfe der städtischen Wohnungsbaugesellschaften eine soziale Wohnungspolitik betreiben, die Verdrängung verhindert und dauerhaft preiswerte Mietwohnungen in allen Teilen der Stadt sichert. Darüber hinaus kann ein Senat auch auf das Verhalten von Privatmietern Einfluss nehmen, indem er die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen erschwert oder sie verhindert, sowie die Zweckentfremdung von Wohnraum für gewerbliche Zwecke auch für Ferienwohnungen verbietet. Die Kündigungssperrfrist für Eigenbedarf in Eigentumswohnungen muss auf die bundesrechtlich möglichen 10 Jahre ausgeweitet werden. Je nachdem, wie sich der neue SPD-CDU-Senat entscheidet, ob für eine Wohnungspolitik im Interesse der Mieter oder gegen sie, es bleibt als Fazit: Aufgrund der beschriebenen rechtlichen Möglichkeiten auf Landesebene werden beide Parteien, SPD und CDU, für die Auswirkungen auf die Berliner Mieter verantwortlich sein.